Wenn wir zurückschauen, also auf Vergangenheit und Gegenwart, sehen wir genügend Beispiele davon, wo sich zeigt, dass in vielerlei Hinsicht die Welt um uns herum eine bessere geworden ist. Also das verlieren wir gerne deswegen aus dem Blick, weil wir sozusagen evolutionstechnisch so gestrickt sind, dass wir Gefahren und Kritisches gerne größer wahrnehmen als das Rettende oder das positiv Verlaufende. Aber es gibt also dafür genügend Beispiele. Und in gleicher Weise gehen wir fest davon aus, dass auch Zukunft in dieser Weise gelingen kann, und dazu trägt Wirtschaft einen Teil bei.
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage: Wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen
Dirk Sander
freuen wir uns heute mit zwei tollen Gästen über ein spannendes und deshalb auch brandaktuelles Thema zu sprechen, von Megatrends und Zukunftsforschung. Welche Mittel bieten Sie und welche Einsichten gestatten Sie uns, um ein enkelfähiges Wirtschaften zu gestalten? Dirk, wen hast du denn heute mitgebracht für uns?
Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Auf der Planche habe ich ihn schon kennenlernen dürfen. Dort habe ich ihn kennengelernt, unseren Gast als verantwortlichen, ambitionierten Vater, denn unsere beiden Töchter fechten im selben Fechtverein. Ja, was für die Planche gilt, das zählt für ihn natürlich auch im Beruf. 2010 promovierte er zum Doktor der Staatswissenschaft zu Steuerungsfragen in der Umweltpolitik, und das, wie soll es anders sein, mit Magna Cum Laude. Nach 6 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeit hier im Duisburger Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung nahm er dann noch im selben Jahr seiner Promotion einen Lehrauftrag an der Uni Duisburg-Essen an. Und danach ging es Schlag auf Schlag. Der Markt rief und er folgte. Zunächst für etwa 4 Jahre in der Marktforschung, dann 2014 muss es gewesen sein, der Wechsel zu Optadata, wo er heute noch ist. Hier leitet er gleich mehrere Verantwortungsbereiche. Die Politik, die Daten- und Marktanalyse und als wissenschaftlicher Direktor das Optadata-Institut für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen zusammen mit Thomas Drüyen, der ja auch schon bei uns im Podcast war. Ja, unser Gast versteht sich vor allem als empirischer Sozialforscher. Das macht Armin Kaivandarian zu einem hochaktuellen und spannenden Gesprächspartner für Aufwind Zukunft. Herzlich willkommen, Armin. Schön, dass du bei uns mitmachst.
Ja, vielen Dank, Dirk. Sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, und unser zweiter Gast ist ebenfalls promoviert, zwar im Fächern Germanistik und Philosophie, und hat die ersten 20 Jahre seiner Berufslaufbahn im deutschen Verlagswesen in führenden Positionen zugebracht. Und er ist Experte für die Darstellung anspruchsvoller Inhalte in allgemein verständlichen Formaten. Und da sind wir ganz gespannt, weil wir heute doch ein teilweise komplexes Thema haben. Und da hilft es natürlich, wenn unser Gast solche Fähigkeiten mitbringt. Und nicht zuletzt deshalb war das Zukunftsinstitut, der von Matthias Hawks gegründete Think Tank für Trend- und Zukunftsforschung, sehr froh, ihn vor rund 3 Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung gewinnen zu können. Und das heißt eben, das Zukunftsinstitut steht für einen kritischen Zukunftsoptimismus. Da werden wir gleich auch drüber sprechen, wie viel Optimismus uns derzeit bleibt und wie wir den behalten können. Und das heißt, weiter in einer Zeit der Überfütterung mit Informationen und erhöhter Komplexität soll Klarheit und Orientierung in Zukunftsfragen gegeben werden. Und darüber werden wir heute mit unserem Gast sprechen. Wir begrüßen ganz besonders deshalb unseren Gast in einer Zeit, wo Klarheit und Orientierung dringend Not tut, und begrüßen Herrn Dr. Olaf Meyer in unserer trauten Runde. Herzlich willkommen, Olaf. Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank, Oliver. Freue mich, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, Armin, ich habe ja mit der Planche begonnen. Also deine Tochter habe ich ja jetzt schon oft fechten gesehen. Sie fischt eine sehr schnelle Klinge. Und strategisch exzellent. Ja, da habe ich mich natürlich gefragt, was ist eigentlich mit ihrem Vater? in seinem Job. Wo sind eigentlich deine strategischen Herausforderungen, Armin, bei OptaData? Um OptaData weiterhin als Innovationsführer auf dem Markt zu behaupten. Was sind da deine Aufgaben? Jetzt kannst du es deiner Tochter gleich tun.
Das wird mir nicht gelingen, lieber Dirk. Mit den Fechtkünsten meiner Tochter kann ich leider nicht mithalten. Aber nichtsdestotrotz beschäftige ich mich natürlich auch ein Stück weit mit strategischen Fragen. Ich bin ja eingebettet in ein Unternehmen, das seit 50 Jahren sehr erfolgreich für Gesundheitsfachberufe in Deutschland Software entwickelt und vor allen Dingen Abrechnungsdienstleistungen anbietet und darüber hinaus auch weitere Services positioniert und insbesondere in den letzten Jahren ist natürlich durch starke politische Aktivitäten, insbesondere aus dem Bundesgesundheitsministerium, sind starke Einflüsse auf das Gesundheitswesen organisiert worden. Und damit müssen wir uns natürlich auseinandersetzen als Marktführer in unseren Märkten, als Anbieter von Digitalisierungsdienstleistungen vor allen Dingen müssen wir genau im Auge behalten, sozusagen wie sich die regulativen Rahmenbedingungen für unsere Kundinnen und Kunden in der Zukunft entwickeln. Und das ist eine große strategische Herausforderung. Und ich bin da sehr froh, dass das natürlich nicht ausschließlich auf meinen Schultern lastet, diese Aufgabe, sondern dass ich eingebettet bin bei OptaData in ein sehr starkes, zukunftsorientiertes Team. Und insofern nehmen wir diese Herausforderung eigentlich auch mit viel Freude und viel Engagement wahr.
Ja, Olaf, während Armin berichtet hat, wie er sich mit seinem Team auf die Zukunft ausrichtet, macht ihr das ja beim Zukunftsinstitut auch. Was muss man eigentlich mitbringen, wenn man die Zukunft erforschen und besser verstehen möchte? Und warum hast du seinerzeit vor 3 Jahren den Weg dann zum Zukunftsinstitut gewählt? Und wie agiert ihr dort, um genau das zu tun, nämlich die Zukunft zu erforschen und besser zu verstehen?
Wir sind ein Team von Menschen, die überwiegend einen sozialwissenschaftlichen Background haben, was eigentlich auch gut dazu passt, dass unsere spezifische Art, Zukunft zu beobachten, sich überwiegend ja im gesellschaftlichen, also im sozialen Bereich abspielt. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, beispielsweise Zukunft über technologische Entwicklung oder Ähnliches zu betrachten. Das ist bei uns nicht der Ansatzpunkt. Wir schauen zwar durchaus auch darauf, was sich in technologischer Hinsicht tut und verändert, sehen das aber eigentlich eher als Reaktion und Reflex auf Veränderungsbewegungen in der Gesellschaft. Deswegen ist das also der Background der meisten Menschen, die bei uns zumindest auch im Research und im redaktionellen Bereich tätig sind. Was man mitbringen muss, ist Neugierde, intellektuelle Wachheit und gern natürlich auch ein gewisses Wissen über Methoden der empirischen Sozialforschung, wobei, darauf werden wir sicher auch nochmal zu sprechen kommen, unser Research eben auch sehr stark natürlich auf Erfahrungswerten beruht, auf permanenter Beobachtung, auf gelerntem Wissen, das man sich auch im Laufe der Zeit aneignen kann und für das, wie gesagt, insbesondere diese Wachheit eigentlich eine Grundvoraussetzung ist. Was mich zum Zukunftsinstitut gebracht hat, sind eigentlich ein bisschen Zufälle. Ich bin einfach maßgeblichen Personen des Zukunftsinstituts über die Jahrzehnte, muss man schon fast sagen, immer wieder begegnet. Und irgendwann haben wir gedacht, das kann jetzt kein Zufall mehr sein. Und dann hat es sich auch wirklich so ergeben, dass im Grunde auch das, was ich mitbrachte, eigentlich auch gerade gebraucht wurde. Und ich war einfach wahnsinnig neugierig darauf, auf das Unternehmen tatsächlich. Ich kannte es natürlich schon auch durch diese Begegnung und auch durch Zusammenarbeit, die vorher schon stattgefunden hat, aber natürlich nicht so wirklich von innen. Und fand es wahnsinnig spannend, was ich über das Unternehmen wusste und wie es agiert, und wollte einfach sehr gerne ein Teil davon sein. Und so kam's.
Armin, du hattest im Vorgespräch erklärt, dass du vor allem auch ein empirischer Sozialforscher bist. Nun hast du viele Jahre deines Lebens mit der Marktforschung verbracht und jetzt auch arbeitest du im Data Analytics Bereich für die Wirtschaft. Wenn du das mal miteinander vergleichst, die empirische Sozialforschung und die Marktforschung, wie passt das eigentlich zusammen?
Ja, Dirk, vielen Dank. Das ist eine sehr interessante Frage. Also für mich habe ich diese Frage folgendermaßen aufgelöst. Markt- und Motivforschung ist ein im unternehmerischen Kontext vor allen Dingen ein Tool des Marketings. Jedes Unternehmen möchte erfolgreich seine Produkte, seine Dienstleistungen, Services positionieren. Und um anschlussfähig zu sein, auch vor allen Dingen mit der entsprechenden Zielgruppenkommunikation, braucht das Unternehmen natürlich ein tiefes Verständnis auch von seinem unmittelbaren Business-Ökosystem. Und die empirische Sozialforschung ist aus meiner Sicht das Instrument, mit dem die Marktforschung belastbare empirische Daten generieren kann, um auf dieser Basis eben entsprechende Marketingstrategien zu entwickeln oder aber andere relevante Entscheidungen zu treffen. Also insofern ist die Marktforschung im unternehmerischen Kontext vor allen Dingen ein Entscheidungsunterstützungstool aus meiner Sicht. Und dabei, oder es gibt sehr unterschiedliche Philosophien und auch kommerziellen Bereich der Markt- und Motivforschung Deutschland, Europa, weltweit gibt es ganz unterschiedliche Akteure, die auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen haben. Aus meiner Sicht dient die Marktforschung aber ja in erster Linie dazu, verlässliche Informationen zu generieren, und sollte deshalb auch von den Erfahrungen und vor allen Dingen den wissenschaftstheoretischen Möglichkeiten der empirischen Sozialforschung profitieren und sich daran orientieren. Also insofern ist aus meiner Sicht die empirische Sozialforschung eine Art Handwerk der Datengewinnung, Analyse als Grundlage oder als Orientierungsmaßstab für Markt- und Motivforschungsmaßnahmen im kommerziellen Kontext. So würde ich das mal einordnen.
Olaf, um mal konkreter jetzt auf die Arbeit des Zukunftsinstituts auch einzugehen. Ihr habt ja eine Landkarte der 12 Megatrends erstellt. Ich vermute, da warst du sicherlich auch leitend mit für zuständig. Und da gibt es natürlich ja alle möglichen Dinge, ja, Gender Shift, Gesundheit, ja, da sind wir natürlich auch beim Thema, was Optadata betrifft, aber natürlich auch das Thema Neoökologie, was uns bei Antropia und der Impact Factory natürlich unmittelbar betrifft. Und mich würde interessieren, wie schafft man es jetzt, also wie kommt man dazu, diese Trends irgendwie zu erspüren? Wie macht man das rein technisch? Ja, und wie bricht man es dann runter auf die Subtrends? Oder kommt ihr genau von der anderen Richtung? Sagt ihr, okay, wir sehen alle möglichen Subtrends und dann clustern wir die mal in 12 Megatrends. Wie macht ihr das?
Also Es ist ein System, das sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Ich bin jetzt seit 3 Jahren im Zukunftsinstitut. Die Megatrend-Systematik ist deutlich älter. Auch das System der 12 Megatrends habe ich sozusagen bereits vorgefunden. Der 12. Megatrend ist vor einigen Jahren hinzugekommen. Das war der Megatrend Sicherheit. Zuvor waren es 11, aber auch die gab es schon eine längere Zeit. Die sind im Grunde genommen aus Beobachtungen entstanden und dem Versuch, diese beobachteten Phänomene zu clustern und zusammenzufügen und zu sagen, okay, was gehört zusammen, was ist jetzt wirklich ein Strang, ein Strom, ein Megatrend, eine Linie sozusagen. Und dieses System hat sich im Laufe der Jahre durch fortlaufende Beobachtung, Analyse, Prüfung bewährt. Und auf diese Weise sind also diese 12 Megatrends für uns tatsächlich ja die Guideline, wirklich sind die Leitplanken unserer Beobachtungen von Gesellschaft, die wir auch regelmäßig auf den Prüfstand stellen, weil wir uns immer wieder fragen, was ändert sich bei dem und dem Megatrend, ist der eigentlich noch richtig benannt oder nicht? Wir haben die Megatrends in einer etwas umfassenderen und für uns sehr zentralen Publikation zusammengefasst. Das ist die sogenannte Megatrend-Dokumentation. Das ist so eine große Box, stabiler Karton mit einer Reihe von einzelnen Heften drin, für jeden Megatrend eins, dann noch ein Glossar und ähnliches. Diese Publikation, die überarbeiten wir nicht jedes Jahr neu, das wäre wirklich ein sehr großer Aufwand, und es würde sich da auch nicht so viel dann tun, aber alle 2 bis 3 Jahre ist immer wieder mal eine Überarbeitung fällig. Jetzt haben wir gerade in diesem Jahr eine neue Version der Megatrend-Dokumentation erarbeitet. Insofern kommen wir relativ frisch aus diesem Prozess des Megatrends und Trends auf den Prüfstand stellens. Und das läuft dann tatsächlich so ab, dass wir uns, wie gesagt, die einzelnen Megatrends vornehmen und schauen, sind die eigentlich noch in dieser Weise korrekt? Um ein Beispiel zu geben, wir haben uns intensiv unterhalten über den Megatrend Individualisierung, bei dem wir uns sicher alle sehr schnell einig werden können, dass das immer noch ein ganz wahnsinniger Treiber dessen ist, was gesellschaftlich passiert. Dass nach wie vor auch die Frage des individuellen Lebensstils, der Differenzierungen, der kleinen Unterschiede, des eigenen Lebens und auch in einem wirklich sehr individuellen Sinne ganz wahnsinnig wirkmächtig sind und von vielen Unternehmen und Organisationen angesprochen werden. Auf der anderen Seite haben wir beobachtet durch die Fridays for Future Bewegung im Wesentlichen ausgelöst, das war für uns in der Tat auch ein größeres Ereignis, dass es ein Shift gibt, also immer stärker hin auch in Richtung Beachtung gemeinschaftlicher Interessen, also stärker wieder das die Gemeinschaft zu beachten. Wir sitzen alle in einem Boot, wir sind füreinander verantwortlich, die eine Generation ist für die nächste verantwortlich, wir reden nicht mehr von der Ich, sondern von der Wir-Kultur oder vom progressiven Wir. Das sind Dinge, die wir schon zuvor auch immer beobachtet haben, die aber für uns dann eine Dringlichkeit erreicht haben und auch eine, was soll man sagen, eine Relevanz und Macht erreicht haben, dass wir überlegt haben, ob wir den Megatrend umbenennen sollen oder nicht. Und bevor wir so etwas tun, einen Megatrend umbenennen, muss schon einiges passieren. Denn diese Megatrends, die haben per Definition eine Wirkdauer von mehreren Jahrzehnten und da sagt man nicht mal einfach, auch den nennen wir jetzt einfach um. Wir haben es dann tatsächlich auch nicht getan. Wir sind bei Individualisierung geblieben. Was aber wichtig ist, ist zu sehen, dass diese Megatrends und auch die Trends nie nur eindimensional und linear sind, sondern dass wir auch immer Gegentrends beobachten, die wir dann auch entsprechend abbilden und beschreiben. Und das haben wir in diesem Fall beim Megatrend Individualisierung auch getan. Da gibt es
denn jetzt also den Megatrend Wir-Kultur, den Trend Wir-Kultur, das ist nicht auf der Megatrend-Ebene, sondern auf der Trend-Ebene, aber auf diese Weise ist es doch auch deutlich abgebildet. Und ja, so funktioniert im Grunde genommen die Trendrevision oder Aktualisierung. Und so schauen wir nicht nur auf die Megatrends, sondern wir schauen auf alle Trends, die wir auch auf der Map versammelt haben. In der Vorgängerversion hatten wir auf unserer Karte, auf unserer Megatrendkarte, circa 120 Trends als einzelne Haltestellen auf den Megatrendlinien abgebildet. Jetzt sind es über 140, also es kommen immer einige hinzu. Manche gehen auch weg. Ja, wie kommen wir jetzt auf diese einzelnen Trends? Das sind wirklich Beobachtungen, die wir erst einmal machen im Sinne von Hypothesen. Also das ist wirklich einfach, wir beobachten Gesellschaft ja permanent. Wir treffen uns, wir setzen uns zusammen und wir sagen, ist das möglicherweise ein relevanter Trend? Wo können wir den einordnen? Ist er wirklich relevant oder nicht? Und dann prüfen wir das ab. Dann schauen wir, wie viele Daten oder welche Daten können wir dazu sammeln, die das bestätigen oder nicht, dass der Trend diese Relevanz hat. Die Daten helfen uns natürlich auch, den Trend dann genauer zu beschreiben. Und auf diese Weise kommen wir dann gemeinsam mit unserer versammelten Expertise, die wir hier haben, aber auch unter Einbezug natürlich unseres Expertennetzwerks, dann zu einer gültigen Fassung, neuen Fassung dieser Megatrend- und Trendmap.
Ist ja sehr interessant, was du zur Individualisierung und Gemeinschaft gesagt hast. Das können wir im Grunde nur bestätigen. Wir bilden ja bei uns in der Impact Factory einen Inkubator für Social Entrepreneurs, eigentlich Gründerinnen und Gründer, also Individualisten, Unternehmerinnen aus, ne, damit sie ein Sozialunternehmen gründen können. Aber der Trend geht wirklich ganz stark dahin, sich in solchen, an solchen Orten wie die Impact Factory, ne, so Communities of Practices, zusammenzufinden, um gemeinsam in kollaborativen Zirkeln an Lösungen zu arbeiten. Also da ist Wettbewerb und Vereinzelung gar nicht mal gefragt und das in einem doch Marktumfeld. Also finden wir haben ja die Nase manchmal auch ganz weit vorne mit unseren Social Entrepreneurs. Absolut. Kommen wir auch gleich noch dazu. Armin, Zukunft und Trends spielen ja auch für deine Arbeit eine wichtige Rolle. Na, vielleicht sogar noch was konkreter jetzt als auf der Megatrend-Ebene. Wie geht ihr denn jetzt vor, um zukunftsfähiges Handeln mit unterschiedlichen Akteuren im Gesundheitsbereich zu unterstützen?
Wir sind, glaube ich, im Gegensatz zu dem, was Olaf mit seinem Team am Zukunftsinstitut macht, etwas näher an der Gegenwart. Auf der einen Seite, wenn wir sehr pragmatisch Marktforschung, Motivforschung betreiben, um eben zu verstehen, was brauchen unsere Zielgruppen, wie können wir besser werden, wie können wir die Zufriedenheit unserer Kunden besser treffen, wie können wir die Needs besser abholen. Das ist, würde ich sagen, etwas, spielt sich auf einer anderen Zeit, in einem anderen Zeitrahmen einfach ab. Auch der Rückbezug ist ein bisschen anderer. Aber auf der anderen Seite interessieren wir uns auch sehr für Zukunftsthemen. Also ein starker Ausdruck und Commitment dafür ist ja auch sozusagen unsere gerade im letzten Jahr gewachsene Aktivität gemeinsam mit Professor Thomas Doyen vom Zukunftsinstitut an der Sigmund Freud Uni in Wien, der ja auch klar diese zukunftsantizipierende Perspektive einnimmt in seiner Forschung und auch in seiner Arbeit. Und gemeinsam mit Thomas und unseren Kolleginnen und Kollegen veranstalten wir eine ganze Reihe von Aktivitäten, Zukunftswerkstätten, wo wir uns die Frage stellen, wie sieht eigentlich die Versorgungspraxis von morgen aus und wie kommen wir in diese visionären Bilder rein. Also das spielt für uns schon auch eine große Rolle, Dirk.
Ja, Armin, da wird mich interessieren, wenn man mal genau schaut, was macht Optadata? Ja, also ihr hast ja selber gesagt, auch seit viel im Bereich IT und Abrechnung. Und die Abrechnungen finden ja oftmals noch auf ja, auf sogenannten Rezepten statt, die dann schwer leserlich sind und die erfasst werden müssen und dann gleichzeitig auch eine Abrechnung bei dem Versicherungsträger auslösen. Das war sicherlich für euch in der Vergangenheit oder ist es immer noch ein starker Pfeiler eurer Aktivitäten, der ja dann auch bezahlt wird. Ihr guckt ja sicherlich weiter nach vorne. Ja, das, was vielen Unternehmen vielleicht manchmal nicht gelingt, zu sagen, sich vorstellen zu können, womit machen wir vielleicht Umsatz in 20 Jahren? Gelingt euch das? Und habt ihr da schon ein Gefühl? Und ist das Thema Digitalisierung dann der Ausweg daraus? Oder wie konkret stellt ihr euch die Zukunft vor und leitet die jetzt schon durch unternehmerisches Handeln ein? Ohne jetzt zu sehr Internas offen zu legen.
Ja, das kann ich womöglich auch gar nicht. Aber das ist eine interessante Frage, Oliver. Und ich habe das Gefühl, dass uns das sehr gut gelingt. Also diese Vorbereitung auf diese veränderte Situation im Gesundheitswesen. Wir haben gerade in diesem Jahr ein ganz spannendes Zukunftsprojekt intern aufgestellt, um wirklich alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Kollegen, Kollegen abzuholen, mit einer großen Initiative, die auch Thomas lanciert hat bei uns mit dem Namen Hello Future. Wir haben die Zukunft begrüßt in diesem Jahr und haben mit sehr vielen Maßnahmen, auch kulturellen Maßnahmen intern, uns völlig neu aufgestellt, uns völlig neu erfunden, ohne gleichzeitig unseren Wertebezug und unsere traditionellen Wurzeln als Familienunternehmen, muss man ja auch sagen, zu verwerfen. Also ich habe das Gefühl, dass uns das sehr gut gelingt. Und mit Blick auf den Markt ist es natürlich so, dass wir uns auch in den letzten Jahren schon sehr stark gewandelt haben, auch im Hinblick auf auf unser Produkt- und Leistungsportfolio spielt Digitalisierung natürlich eine große Rolle. Wir sind Vorreiter in unseren Märkten. Du hast schon gerade gesagt, also die Abrechnung gesundheitsfachberuflicher Leistung ist systembedingt noch ein sehr komplexer Vorgang. Wir sind aber schon seit Jahren Vorreiter im Bereich der Digitalisierung. Die Optadata hat mit unter anderem auch den digitalen Kostenvoranschlag in der Hilfsmittelversorgung schon vor vielen Jahren etabliert. Die Politik ist erst Jahre später nachgezogen und hat die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen. Wir investieren in hohem Maße in Zukunftstechnologien, in Digitalisierungsansätze. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark aufgestellt im Bereich der Telematikinfrastruktur. Mein Kollege, der Jan Helmich, unser Chief Digital Officer, ist sehr engagiert in diesem Feld. Wir sind mit verschiedenen Partnern auch einer der größten Aufsteller der sogenannten Connector-Technologien in deutschen Arztpraxen, Apotheken und in ganz naher Zukunft eben auch im Bereich der Gesundheitsfachberufe, in den Sanitätshäusern. Wir sind heute schon engagiert in einer ganzen Reihe von Pilotprojekten, wo wir uns mit den technologischen Herausforderungen, aber auch mit den praxologischen Herausforderungen der Anbindung von Hebammen, Pflegediensten und so weiter an diese neuen Rahmenbedingungen der Telematikinfrastruktur beschäftigen und da ganz wegweisend auch diese Entwicklung mitgestalten. Also das ist, würde ich sagen, unser Ansatz. Wir gehen einen Schritt voraus und versuchen, systemisch mitzugestalten. So würde ich das beschreiben.
Ja, danke, Armin, über den doch recht konkreten Einblick in eure Tätigkeit. Jetzt gehen wir doch nochmal zurück. Das ist natürlich gar nicht so einfach für uns, Dirk, heute, ne, immer zu wechseln zwischen Megatrend, ja, jahrzehntelang dauernden Trends und dann wieder dem konkreten Anwendungsfall eines Unternehmens. Aber ich glaube, das macht es auch besonders interessant. Olaf, ich habe es ja in der Einleitung gesagt, ja, ihr schreibt euch auf die Fahne einen kritischen Zukunftsoptimismus zu verbreiten. Und wenn man jetzt in diesen Zeiten lebt, dann fällt das zugegebenermaßen manchmal doch gar nicht so leicht. Ja? Also wir haben jetzt die vierte Welle und man fragt sich, ja, das ist ja schön, selbst wenn wir jetzt mal alle geimpft werden, ja, Covid wird wahrscheinlich nicht mehr weggehen und wird uns begleiten. Inwiefern hat so eine Pandemie, so als Black Swan Phänomen, also was man vielleicht nicht hätte rechnen können, aber doch nicht so zwingend direkt hat kommen sehen, inwiefern hat das auch Einfluss auf das, was ihr prognostiziert? Und inwiefern, das hat wahrscheinlich weniger Einfluss auf Megatrends, weil wenn die jahrzehntelang dauern, aber auf die anderen Trends und auf eure Arbeit jetzt im Allgemeinen, werdet ihr auch gefragt, mein Gott, das hätte man sehen müssen? Oder also mich wird mal interessieren, wie seht ihr jetzt so eine Covid-Pandemie?
Ja, das sind Dinge, die in der Tat Black Swan-Ereignisse sind. Die kann man nicht prognostizieren, wie wir auch im Übrigen nicht wirklich Prognosen abgeben. Also das muss man vielleicht auch gleich, das ist ein Missverständnis, das vielleicht ab und zu mal auftreten kann. Auf dem Motto, ihr sagt die Zukunft voraus, ihr schaut da in die Kristallkugel oder in die Glaskugel oder habt da, ich weiß nicht was, einen Algorithmus oder wie auch immer. Und dann sagt er dies und das wird so passieren. Das ist nicht das, was wir machen. Also insofern, also wir beobachten Vergangenheit und Gegenwart in der Weise, dass wir sagen können, das sind die Felder, auf denen sich Zukunft entscheidet. Hier sind eben die Trends und Megatrends, die als wesentliche Handlungsfelder unsere Zukunft beeinflussen. Und um jetzt nochmal auf die Corona-Pandemie zurückzukommen, also ein solches Ereignis ist eben tatsächlich, damit rechnet man nicht. Aber natürlich ist es hochinteressant, dann zu beobachten, was passiert. Und das haben wir auch sofort gemacht. Also wir haben uns auch sofort natürlich die Frage gestellt, was macht das jetzt mit uns, mit der Gesellschaft und welche Möglichkeiten entstehen jetzt daraus? Also es ist ein konstruktiver Ansatz. Zunächst mal haben wir sehr schnell reagiert und haben ein White Paper damals gleich nach Beginn der Corona-Pandemie veröffentlicht über 4 Zukunftsszenarien in Anbetracht von Corona. Das waren Szenarien, die von extrem dystopisch bis sehr utopisch reichten, die einfach ein bisschen Orientierung gegeben haben und natürlich auch ein Gesprächsanlass waren und letzten Endes aber auch erstmal nicht viel mehr erreichen sollten als so eine gewisse Beruhigung der Lage und Orientierung herbeizuführen. Dann haben wir uns so gefragt, wie geht's denn jetzt weiter mit dem Wirtschaften und mit der Gesellschaft nach Corona? Und wir haben in diesem Corona-Jahr 2020 dann eine Reihe von Publikationen und Forschungen dazu angestoßen, dezidiert zum Thema Corona. Das erste war die Wirtschaft nach Corona. Eine Publikation, in der ihr ja auch mit der Impact Factory als ein Beispiel enthalten seid für eine neue Form des Wirtschaftens, die immer wichtiger wird für uns als Gesellschaft. Und wir haben einfach gesehen, Corona ist ein Ereignis, das auch eine besondere Dringlichkeit auf ein eher gemeinschaftlich orientiertes Handeln und Wirtschaften legt. Auf der einen Seite unterbindet es zwar eine ganze Reihe von globalen Strömen, auf der anderen Seite fördert es aber auch lokale Zusammenarbeit und es zeigt natürlich deutlich, wo und wie wir verwundbar sind in unserer Zusammenarbeit, aber auch, wie wichtig es gerade ist, zusammenzuarbeiten, auch nachhaltig und zukunftsfähig zusammenzuarbeiten. Insofern war dieses Corona für uns auch ein bisschen ein, ja, man sagen, Reset, vielleicht nicht wirklich, aber eine Gelegenheit, mal wirklich zu schauen, wo stehen wir eigentlich in diesem Spiel und was sind jetzt die nächsten Schritte. Wir haben dafür so ein paar Modelle, mit denen wir Orientierung geben können, und die haben wir in diesem Jahr dann gezeigt und bearbeitet. Und so haben wir Corona eingeordnet. Und so würde ich Corona auch nach wie vor einordnen. Wir sind ja nicht raus aus der Pandemie. Ich werde wirklich den Teufel tun, hier zu sagen, nächsten Sommer ist das alles vergessen oder so. Also das wäre eben wirklich, Scharlatanerie. Aber was wir sehen können, ist tatsächlich, dass sich Fragen stellen, natürlich für uns als Gesellschaft, die sind nicht einfach weg, egal, ob wir jetzt im nächsten Sommer dank Boosterimpfungen und erstaunlichster Resilienz
die Pandemie hinter uns gelassen haben sollten, in Anführungszeichen, oder weiter in Welle nach Welle stecken, bis es dann langsam mal ein bisschen abebbt. Die Fragen, die sich stellen mit Blick auf Gesellschaft, auf den Wert von Gesundheit, auf das Austarieren von Gesundheit und Freiheit, auf Fragen, die auch Opta-Data sicher betreffen, nämlich also Fragen von Telematik, Daten, wie effizient ist das System, wie ist das Verhältnis zwischen diesen Daten, dem Datenschutz und so weiter, das sind Fragen, die sind viel virulenter geworden, als sie es vorher waren, und die werden nicht weggehen.
Ja. Wo wir gerade bei diesem Corona-Thema sind, wir können es ja kaum vermeiden. Armin, inwiefern hat es auf euch Einfluss gehabt, ja, in den vergangenen anderthalb Jahren? Und was schlussfolgert ihr daraus? Wird es noch Einfluss haben vielleicht in der Zukunft? Vielleicht auch, weil es nachlaufend irgendwelche Abläufe verändert. Betrifft euch das in irgendeiner Weise? Würde mich interessieren.
Also aus meiner Perspektive und nach all dem, wie ich die letzten anderthalb Jahre wahrgenommen habe, muss ich sagen, dass wir als Unternehmen sehr gut durch diese Zeit gekommen sind. Wir waren sehr gut aufgestellt, flexibel. Wir konnten in kurzer Zeit unsere Arbeitsprozesse umstellen, Kommunikation digitalisieren, interne Abstimmungsprozesse gut neu aufstellen. Insofern würde ich sagen, dass wir sehr gut durch diese Krise gekommen sind, wenn doch gleich wir auch natürlich sehr große neue Herausforderungen hatten, gerade jetzt. Ich glaube, in diesen Tagen ist ja auch das 3D, die 3G-Anforderungen am Arbeitsplatz umzusetzen gewesen. Wir haben als Unternehmen einen entsprechenden Krisenstab in der ersten Stunde aufgestellt, der sehr professionell und ganz nah an den Entwicklungen agiert hat. Ich muss wirklich sagen, dass wir sehr gut durch diese Zeit gekommen sind. Mit Blick nach vorne will ich mich gar nicht wagen, sozusagen hier große Prognosen abzugeben, weil mein Eindruck doch der ist, dass die Dinge ziemlich unberechenbar sich entwickeln. Wir haben nur jetzt gerade seit 2 Wochen ungefähr geistern die ersten Meldungen einer neuen Virusvariante, die uns sicherlich jetzt auch in der nahen Zukunft noch weiter beschäftigen wird. Und das Thema ist, glaube ich, nach wie vor ganz intensiv zu beobachten. Also Ja, ich wollte gerne Olaf ganz konkret einmal fragen, mit Blick auf euren Ansatz am Zukunftsinstitut interessiert mich ganz stark die Frage, welche gesellschaftlichen Prozesse ihr im Blick habt, und zwar nicht thematisch, sondern auch sozusagen mit dem Scope, dem geografischen Bezug, denn die Megatrends sind ja deshalb auch immer Megatrends, also so wie der Begriff ja auch in der Zukunftsforschung geprägt wurde, weil sie ein Stück weit auch globale Prozesse und Trends beschreiben. Und das interessiert mich, inwieweit das auch ein Aspekt ist, den ihr mitreflektiert. Oder habt ihr einen ganz expliziten Fokus auf unsere deutsche Gesellschaft oder auf unsere europäische Lebensweise, wenn ihr euch mit diesen Megatrends beschäftigt?
Das ist ein Trichter. Also tatsächlich sind die Megatrends auf dieser Ebene der 12 Megatrends sozusagen die Öffnung des Trichters. Also das ist wirklich global. Das ist in der Definition des Megatrends angelegt, dass diese Megatrends global wirken. Die sind aber natürlich in ihrer Auswirkung regional je unterschiedlich. Und sind wir jetzt mit unserer Betrachtung der konkreten Ausprägungen im europäischen Raum unterwegs und speziell im deutschsprachigen Raum unterwegs. Das liegt ein bisschen auch in der ja darin, welche Daten wir wie beobachten können. Also zu den Daten, mit denen wir arbeiten, gehören natürlich eine ganze Menge von statistischen Daten aus Datenbanken, die auch durchaus global sind. Aber wir haben ja auch eine ganze Reihe von qualitativen Daten, die wir über Artikel, die wir über Umfragen, die wir über Gespräche mit Expertennetzwerken und so weiter erheben. Und dafür sind wir schlicht zu klein, muss man dann sagen. Also das Zukunftsinstitut hat zwar, glaube ich, schon eine relativ große Markenbekanntheit, was toll ist, aber wir sind jetzt kein global tätiges Unternehmen. Insofern, jetzt wenn es um die konkreten Ausprägungen geht und die konkreten Trendbeschreibungen, die wir vornehmen, dann sind die Beispiele, die wir heranziehen und die wir beobachten, eben doch oft aus diesem uns räumlich näher liegenden Raum.
Was ja durchaus plausibel ist, ne?
Sehr interessant. Ja, da würde ich doch gleich mal einsteigen, Olaf. Wir haben bisher naturbedingt, weil Armin ja im Gesundheitswesen viel mit technologischen Innovationen zu tun hat, eben genau darüber gesprochen. Wir bei der Impact Factory, wir fördern aber auch vor allem soziale Innovationen. Da würde ich doch gerne von dir mal hören, welche Relevanz haben eigentlich soziale Innovationen? Seht ihr, dass sich das verstärkt entwickelt? Gibt es auch einen Trend dorthin? Kannst du das bestätigen?
Ja, das kann ich bestätigen. Wir sehen, dass eben natürlich auch über die genau diese Wir-Gesellschaft, aber auch eine Wir-Wirtschaft ein Trend in diese Richtung geht. Wir sehen, wie überall, dass es keinen Trend ohne Gegentrend gibt. Auf der einen Seite beobachten wir Spaltungsphänomene in der Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Das mag zum einen so etwas betreffen wie den Corona-Diskurs, zum anderen kann es auch um Verteilungsfragen gehen, und die Frage der Teilhabe in vielerlei Hinsicht. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass es verstärkt Bemühungen gibt, dem entgegenzuwirken. Und das, was ihr tut, ihr seid da ja auch nicht allein auf diesem Feld des Social Entrepreneurship und dieser Impact-Wirtschaft. Da gibt es ja viele Initiativen, die sich in den letzten Jahren verstärkt herausgebildet haben, zeigt, dass es eine sehr große Bewegung gibt von Menschen, überwiegend jüngeren Menschen, aber nicht alleine jüngeren Menschen, die sagen, wir müssen etwas für uns als Gemeinschaft tun. Und da ist also das Soziale absolute Mittelpunkt. Insofern, genau, das beobachten wir. Absolut.
Das würde ich also für, Entschuldigung, wenn ich das so sage, also auch für den Gesundheitsbereich auch bestätigen können. Also wir können ja auch ganz viele Trends im Gesundheitsmarkt erkennen. Ich will mal als Beispiel nennen, der Trend hin zur Patientendatensouveränität. Also ihr habt es gerade gesagt, Daten, auch Olaf hat es schon mal angesprochen, Daten spielen ja eine zunehmend wichtige Rolle in allen möglichen Industrien, aber insbesondere auch im Bereich der Gesundheit. Hier geht es ja also vor allen Dingen auch in den Bereichen Diagnose, aber auch in den Bereichen der Gesundheitswirtschaftssteuerung, sage ich mal, oder eben auch im Bereich der präventiven Medizin geht es ganz viel um Daten, also um die Frage, ob die entsprechenden Daten verfügbar sind oder nicht. Und wir alle haben in den letzten 2 Jahren in den Medien zur Kenntnis genommen, dass wir in Deutschland eine elektronische Patientenakte für die Versicherten einführen oder eingeführt haben, muss man sagen. Aber der Rollout ist noch nicht ganz auf dem Stand, wie wir uns das vorstellen. Aber in dem Kontext ist natürlich auch die Frage aufgekommen, wer hat eigentlich die Hoheit über diese Daten? Und die politische Botschaft aus allen politischen Lagern ist in der Hinsicht ja auch relativ klar und hinterlegt auch aus meiner Sicht diesen Nachhaltigkeitsgedanken, dass der Trend dahin geht, dass der Patient die Hoheit über seine Daten übernimmt und auch behalten soll und auch vor allen Dingen die Hoheit über die Verfügbarkeit dieser Daten für Dritte behalten soll.
Ja, ich würde gerne das Thema insofern ein bisschen wechseln, dass ich doch nochmal auf die höhere Ebene gehen würde. Und das den Olaf fragen, er sagt in euren Thesen für die Neoökologie, die ja der Matthias Hawks, der Gründer vom Zukunftsinstitut, als das unser jetziges Jahrzehnt prägenden Megatrend bezeichnet hat, da wird gesagt, okay, Nachhaltigkeit bedeutet klüger, nicht weniger. Mhm. Wenn wir jetzt sehen, dass unsere Wirtschaft eigentlich von einem immerwährenden Wachstumsparadigma angetrieben wird, ja, also immer mehr, mhm, ne? Und jedes Jahr am besten ein bisschen mehr Umsatz und ein bisschen mehr Ergebnis, dann passt das natürlich irgendwann nicht, wenn wir immer mehr Produkte oft auf diese Welt bringen. Ja, wir werden immer mehr Menschen, immer mehr Produkte. Wie ist das zu verstehen? Also, dass wir mit globalen Grenzen nicht ewig wachsen können, ist, glaube ich, jedem klar. Mhm. Obwohl der Einzelne vielleicht sagt, ja gut, was soll ich da schon machen? Ja, ich bin ja auch nur ein ganz kleiner Teil. Das ist sicherlich das große Problem. Wie seht ihr das, dieses immerwährende Wachstum, ja, so was auch die Politiker gerne propagieren, ja, und noch mehr Sicherheit und noch mehr weniger Arbeitslose und, ja, und wir müssen wachsen und wie passt das eigentlich zusammen und bringt das nicht irgendwann auch in der Zukunft unser gesamtes System der zusammenlebenden Bevölkerung irgendwann mal an eine Grenze?
Also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich verlasse jetzt dann möglicherweise ein bisschen den Boden dessen, was wir tun, und bewege mich ein bisschen stärker in Richtung der Meinungsäußerung. Also wir sind ja im Grunde genommen ja vom Anspruch her schon so, dass wir sagen, wir wollen eigentlich die Felder beschreiben, auf denen sich Zukunft entscheidet, aber damit nicht unbedingt Lösungen vorgeben. Aber du hast jetzt gerade dieses Beispiel genannt, dass Nachhaltigkeit jetzt nicht unbedingt Verzicht bedeutet. Das ist natürlich schon auch eine Äußerung, die eine Meinung beinhaltet. Also insofern sind wir da zugegeben, vielleicht auch nicht immer ganz so neutral, wie wir es dann im Grunde genommen eigentlich ansonsten wirklich auch sind, worauf wir großen Wert legen. Das ist auch eine Momentaufnahme, muss ich sagen. Also ich würde nicht behaupten, dass wir, wenn wir in 10 Jahren uns nochmal treffen und diesen Podcast wiederholen und sagen, wie sieht diese Sache jetzt aus, dass wir das 1:1 noch so schreiben würden. Das ist tatsächlich, wäre zu beobachten. Aber grundsätzlich drückt sich in dieser Beschreibung von Nachhaltigkeit ja eigentlich etwas aus, wo es darum geht zu sagen, mehr muss nicht unbedingt bedeuten in quantitativer Hinsicht mehr. Es kann auch qualitatives Wachstum sein. Also so würde ich das schon auch gerne verstanden wissen. Das bedeutet nicht noch mehr von dem, was schädlich ist. Also das sowieso schon gerade gar nicht, sondern kein Verzicht mit Blick auf die Dinge, die für uns in qualitativer Hinsicht besonders wirksam sind. Man kann die aber umdefinieren und man kann da auch lernen. Und ich glaube, was dabei auch wichtig ist, ist einfach zu sehen, dass unser Bild von Zukunft nicht eines ist von Rückschritt sozusagen, also von Rückschritt in eine Zeit, in der wir ja noch ganz primitiv unterwegs waren und auf vieles verzichtet haben, was noch gar nicht erfunden war, sondern dass wir eher eine Idee von Zukunft haben, in der sich die Dinge entwickeln, und zwar eben im Sinne eines solchen vielleicht qualitativen Wachstums. Aber will ich auch wirklich gerne ehrlich sein, also diese Frage Wachstum, Next Growth oder auch Postwachstum ist natürlich eine, mit der wir uns hier auch immer wieder beschäftigen, die wir auch diskutieren und wo ja möglicherweise die Antwort in 10 oder 15 Jahren auch anders ausfallen könnte. Also das gehört zu unserem Job dazu. Wir beschreiben eben das, was momentan relevant ist und wo die Diskurse laufen. Das muss nicht das sein, was uns in 10 oder 15 Jahren in gleicher Weise umtreibt.
Armin, in deine Richtung Nachhaltigkeit bei Optadata, inwiefern ist das bei euch auch ein Thema? Also ich will jetzt nicht sagen, dass man erwarten sollte, okay, eure Planung sieht jetzt sinkende Umsätze vor. Aber inwiefern macht ihr euch auch Gedanken, nachhaltiger zu agieren? Ist es eher ein Verdrängungswettbewerb im Gesundheitsbereich und sagt man, okay, der Markt, also bevölkerungsmäßig wachsen wir nicht großartig, also wird der Gesundheitsmarkt jetzt auch nicht wachsen? Oder wie guckt ihr drauf und wie wollt ihr auch dauerhaft dann auch nachhaltig agieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir verstehen unsere Märkte oder das Gesundheitswesen als solches überhaupt nicht als eine Art Verdrängungsmarkt oder ähnlich konnotiert, sondern wir sehen eigentlich eher die Potenziale, die sich ergeben, auch aus den neuen Rahmenbedingungen, aus den neuen Möglichkeiten, die sich aus neuen Technologien ergeben. Es entstehen immer wieder Ideen und Ansätze für neue Geschäftsmodelle. Wir haben nur gerade jetzt auch vor Ende 2019, 2020 hat die noch kommissarisch tätige Bundesregierung ein großes Digitalisierungsgesetz auf den Weg gebracht, das digitale Versorgungsgesetz, mit dem beispielsweise die digitale Gesundheitsanwendung, also die digitale App auf Rezept erstattungsfähig geworden ist. Also es können heute vom niedergelassenen Arzt digitale Anwendungen für den Patienten verordnet werden, die vom gesetzlichen Kostenträger übernommen werden. Also das ist doch mal ein kleines Beispiel. Aber auch mit Blick in die Pflege gibt es solche Überlegungen. Mit dem letzten Digitalisierungsgesetz hat die Bundesregierung hier das digitale Versorgungs- und Pflegemodernisierungsgesetz auf den Weg gebracht und äquivalent zu den digitalen Gesundheitsanwendungen jetzt digitale Pflegeanwendungen, also die sogenannten DIPAs, auf den Weg gebracht. Also hier entstehen ganz neue Möglichkeiten, wo sich sozusagen potenzielle Geschäftsmodelle, neue Geschäftsmodelle kombinieren mit einem Nachhaltigkeitseffekt in der Verbesserung sozusagen der Gesundheitsversorgung, auch mit unmittelbarem Vorteil für die Patientinnen und Patienten, die am Ende des Tages natürlich von all diesen Aktivitäten profitieren müssen. Und wenn wir gleichzeitig, also um hier auch nochmal anzuknüpfen an die Megatrend-Thematik, die mit der Olaf sich stark beschäftigt, also einer dieser globalen Megatrends, der an vielen Stellen auch schon seit Jahrzehnten eigentlich benannt wird, ist ja der demografische Wandel. Und gleichzeitig sehen wir ökonomische Entwicklungen, die beispielsweise unser Gesundheitssystem massiv unter Druck bringen, also Kostensteigerung auf der einen Seite ein größerer Bedarf zu qualitativ höherwertiger Versorgung. Das sind Entwicklungen, mit denen muss man umgehen. Und hier würde ich sagen, erkennen wir große Potenziale und so verstehen wir den Blick und die Möglichkeiten der Gesundheitsmärkte der Zukunft.
Ja, wenn ich da vielleicht direkt nochmal anknüpfen darf. Also vielen Dank für diese sehr konkreten Beispiele, Armin, weil das ist im Grunde genommen auch etwas, was bei uns ein bisschen hinter dieser Aussage steckt, dass wir zumindest auch nicht keinen Verzicht üben müssen. Es gibt Lösungen. Also die Megatrends zeigen und auch die Trends, wo Bedarf herrscht und wo gehandelt wird und auch wo wirklich auch Potenzial ist. Und diese Trends und Megatrends eben zu kennen, bedeutet dann auch Lösungen entwickeln zu können. Und um nochmal auf den kritischen Zukunftsoptimisten zurückzukommen, ich glaube, du hattest das ganz zu Beginn unseres Gesprächs auch einmal gefragt, Oliver, was es denn damit so auf sich hat. Das ist letzten Endes dann schon auch die Erwartung, dass Zukunft eben gelingen kann. Und wenn wir zurückschauen, also auf Vergangenheit und Gegenwart, sehen wir genügend Beispiele davon, wo sich zeigt, dass in vielerlei Hinsicht die Welt um uns herum eine bessere geworden ist. Also das verlieren wir gerne deswegen aus dem Blick, weil wir sozusagen evolutionstechnisch so gestrickt sind, dass wir Gefahren und Kritisches gerne größer wahrnehmen als das Rettende oder das positiv Verlaufende. Aber es gibt also dafür genügend Beispiele. Und in gleicher Weise gehen wir fest davon aus, dass auch Zukunft in dieser Weise gelingen kann. Und dazu trägt Wirtschaft einen Teil bei. Und Lösungen, wie Armin sie gerade beschrieben hat, machen dann auch tatsächlich die Welt besser, das Leben angenehmer und besser. Und in gleicher Weise kann man auch hoffen, dass größere und andere Fragen, die uns derzeit beschäftigen, auf diese Weise auch nicht vollständig beantwortet werden können, aber dazu beigetragen werden kann. Es ist nicht Wirtschaft allein, die das schaffen kann. Dazu gibt es dort auch zu viele antagonistische Kräfte. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, eine politische Aufgabe, aber Wirtschaft kann da eine konstruktive Rolle spielen, tut es auch. Und wie gesagt, das war gerade ein schönes Beispiel dafür.
Das, da legst du ja den Ball auf den Elfmeterpunkt von Antropia und der Impact Factory. Da will ich ja gleich mal reinspringen. Mal sehen, ob ich ihn versenke. Also du hattest ja selbst noch davon gesprochen, Armin, von den neuen Geschäftsmodellen im nachhaltigen Sektor, die da jetzt entstehen. Also die Frage konkret an dich, und dann habe ich anschließend auch eine Frage an dich, Olaf. Die Frage konkret an dich, welche Rolle spielen eigentlich dann nachhaltige, wirkungsorientierte Startups? Sind sie im Fokus bei euch auch? Kümmert ihr euch darum? Und an dich, Olaf, die Social Startups, die wirkungsorientierten Gründerinnen und Gründer, wie nehmt ihr sie in den Blick? Spielen sie bei euch eine Rolle, auch um zu verstehen, was sich in Zukunft tut? Und vielleicht noch eine zweite Frage dran, musst du vielleicht mitnotieren. Heißt es eigentlich, wenn die Trends jetzt wirklich Neoökologie und so weiter, wenn die Trends jetzt eindeutig sind, dass wir uns praktisch zurücklehnen könnten im Social Business Sektor, weil das jetzt alle machen? Oder braucht es weiterhin solche Leuchttürme und Schnellboote wie die Social Startups? Armin, wenn du anfangen magst.
Ja, gerne. Also ich kann dazu sagen, dass wir als Optadata ein großes Interesse haben an interessanten Startup-Unternehmen und wir auch entsprechende Programme entwickeln. Also ich habe Kolleginnen und Kollegen, die nichts anderes machen, als sich genau mit dieser Gründerszene auseinanderzusetzen, Programme aufzulegen und in den Dialog einzutreten mit jungen Gründerinnen und Gründern, die spannende Ideen haben, und denen helfen wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten, dann ihre Ideen zu verwirklichen. Also das lässt sich nicht von der Hand weisen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, mit Blick auf, wenn ich den ersten Teil deiner Frage richtig festgehalten habe, Dirk, dann hast du nach konkreten Ansetzungen solcher nachhaltigen neuen Geschäftsmodelle gefragt. Und hier würde ich mal das Stichwort Blockchain in den Raum stellen. Also Technologien, die die Möglichkeiten bieten, ganz innovative Transaktionsmodelle auch abzubilden, die sich vielleicht auch jenseits sozusagen der von uns bislang gekannten Formen des Wirtschaftens etablieren lassen und vielleicht im Rahmen von, ja, um auch nochmal auf das Thema Daten zu kommen, vielleicht im Rahmen der Datennutzung und eines gegebenenfalls möglichen Kickbacks dann auch zu den Dateneignern, hier ganz neue Formen des Tauschs auch möglich zu machen. Grob
skizziert. Ich würde da auch gerne direkt anknüpfen. Also Blockchain ist ja eine Möglichkeit, tatsächlich direkte Transaktionen und Interaktionen durchzuführen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Blockchain-Initiativen, die auch einen dezidiert sozialen Ansatz verfolgen. Ganz allgemein, weil du danach fragtest, also wir beobachten natürlich Startups generell, weil Startups für uns hochspannend sind als Feldversuche und Probebohrungen im Trendbereich. Also wir haben ja unterschiedliche Beobachtungshorizonte, wenn es um unser Trend Research geht, also die Megatrends mit mehreren Jahrzehnten Wirkungsdauer, dann die Trends, die immer noch auch mehrjährige Wirkungsdauer haben. Die Ebene darunter haben wir zwar auf unserer Karte nicht abgebildet, aber natürlich hören wir da nicht auf zu forschen. Wir beobachten durchaus auch eben Mikrotrends, aber beschreiben sie nicht, aber sind eben auf dieser Ebene auch unterwegs. Und insofern schauen wir immer, was da brodelt und was sich tut. Und wir sammeln dann natürlich auch Best Practices für eine ganze Menge unserer Trendbeobachtungen. Und oft sind das Best Practices aus dem Startup-Bereich. Und das sind oft ökosoziale Startups. Nicht nur, es ist eben wirklich abhängig davon, welchen Megatrend und Trend wir beobachten. Aber da wir diese Megatrends und Trends eben auch beobachten, haben wir diese Beispiele dann auch dabei. Also auf diese Weise ist die gesamte Startup-Szene für uns ein wahnsinnig interessantes Beobachtungs- und Forschungsfeld. Um auf die zweite Frage zu kommen, also wenn wir uns jetzt alle zurücklehnen würden, dann würden wir in der nächsten Ausgabe der Megatrend-Dokumentation den Trend Neoökologie auflösen und sagen, der hat sich in Luft aufgelöst. Also es ist ja so, dass wir letzten Endes das beschreiben, wo gerade derzeit sich Zukunft entscheidet. Und das ist auch die Beobachtung eben von gesellschaftlichen Initiativen, von Diskursen und so weiter. Und der Megatrend an sich, die Beobachtung ist ja nicht der Motor des Geschehens. Also der Motor, der läuft mehr oder weniger von allein. Wir sind dann nicht mehr und nicht weniger als die Beobachter und Analysten. Ja.
Vielleicht noch eine kleine kurze Nachfrage. Gerade hier im Bereich Nachhaltigkeit, Neoökologie und so weiter. Wenn wir auf die Wirtschaft blicken, wir sind in einer Nische. Oliver und ich, wir sehen, wir sind so in einer Nische und für uns ist alles sozial und ökologisch und innovativ. Aber tatsächlich gibt es ja Kräfte in der Wirtschaft und das sind eigentlich eher noch die beharrenden, starken Kräfte der klassischen Wirtschaft und das sind nicht wenige, die noch lange nicht so weit sind. Und was spricht da nicht dagegen? Kann sich daraus oder seht ihr vielleicht auch schon, ob sich daraus auch ein Gegentrend entwickelt? Nehmen wir an, Klima, Corona ist zu Ende und Klima wird irgendwie durch irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse mal nicht mehr so bedeutend im Diskurs, im gesellschaftlichen Diskurs gehandelt. Müssen wir dann wieder befürchten, dass alles wieder
zurückgedreht also, wird? Wenn ist, und da sind wir jetzt, glaube ich, eher im Bereich der Fiktion, es wissenschaftliche Erkenntnisse geben sollte, die hieb- und stichfest und jetzt nicht aus der Ebene, aus der Ecke der mittlerweile ja weitestgehend verstummten Klimaleugner und Leugner des Klimawandels, sondern wirklich tatsächlich hieb- und stichfeste Ergebnisse, die sagen, Leute, Gefahr ist vorbei, ja, aus irgendeinem Grunde, wie auch immer, abgeblasen. Dann könnte es durchaus sein, dass der Megatrend Neoökologie an Bedeutung verliert, zumindest mit Blick auf die Klimakomponente. Es hat ja noch weitere Komponenten. Auch das würden wir dann neutral beschreiben. Und sehr unwahrscheinlich, allerdings dieses Szenario meines Erachtens. Dass es Beharrungskräfte in der Wirtschaft gibt, die schon auch entlang des Trends Neoökologie, aber im Grunde genommen eher entgegenwirkend agieren. Das ist sicher unstrittig. Also wie gesagt, wir beobachten Trends ja auch nie linear. Es gibt immer Rekursionen und dann entwickelt sich aus Trend und Gegentrend irgendwo eine neue Richtung. aber es gibt eben auch Beispiele dafür, dass das aufbricht. Und das merken wir aus unserer eigenen Praxis. Wir arbeiten ja viel mit Unternehmen zusammen. Im Auftrag von Unternehmen machen wir Research und merken, wie relevant diese Themen dort auch gesehen werden. Ja, was vielleicht nicht immer gleich so an die Öffentlichkeit dringt, was aber den Unternehmen doch schon oft sehr stark bewusst ist. Wir haben ja jetzt auch gesehen, dass sich viele Unternehmen mittlerweile sehr stark öffentlich auch positionieren, auch durchaus große Unternehmen als Vorreiter eines neuen ökologischen Bewusstseins. Da ist Wirtschaft ja auch nicht irgendwie autark und singulär, sondern systemisch eingebettet, auch in größere Zusammenhänge, gesellschaftliche Zusammenhänge. Und insofern denke ich, wird sich diese Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit und zu mehr ökosozialen Wirtschaften fortsetzen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts. Wir haben viel über fiktionale Zukünfte gesprochen. Nun möchten wir euch beide, Armin, Olaf, auf eine fiktionale Abschlussreise mitnehmen. Armin, du bist der Erste. Wir beide reisen jetzt sozusagen zurück in deine Jugend. Du triffst auf dieser Reise dein 18-jähriges Alter-Ego. Dein 18-jähriges Alter-Ego, also knapp 6 Jahre älter, glaube ich, als deine Tochter. Was kannst du ihm für Ratschläge geben? Was würdest du ihm mitgeben für seine Reise, die ihn dann noch bevorsteht?
Also, spannendes Experiment, Dirk. Wenn ich so ganz schnell überschlage, dann glaube ich, dass ich insbesondere meinem 18-jährigen Alter Ego, das sich ja dann mehr oder weniger in der Phase des Abiturs bewegt hat, würde ich die Empfehlung geben, nicht davon auszugehen, dass Lernen ein endlicher Zustand ist oder eine endliche Aufgabe im Leben eines Menschen ist, sondern ich würde mir schon so früh wie möglich empfehlen, mich mit den Methoden des Lernens und einem lebenslangen Lernen zu beschäftigen. Weil ich glaube, das ist etwas, was für uns alle und auch gerade für die Generation unserer Kinder von ganz zentraler Bedeutung ist. Diese Erkenntnis zu haben, zu wissen, dass wir uns permanent an dynamische Veränderungen in unseren Lebenswelten ausrichten müssen. Und dass das auch nicht aufhört, also auch nicht mit 49 Jahren.
Ja, Olaf, und mit dir wollen wir in eine andere Richtung gehen. Also sprich, wir bleiben eigentlich hier, aber es kommt dein 80-jähriges Alter Ego zu dir nach Hause heute Abend und hat natürlich jetzt einiges erlebt in den 3 Jahrzehnten, die dazwischen liegen. Was wird er dir raten? Was wird er dir heute Abend beim Rotwein raten?
Das ist eine verdammt gute Frage. Er wird mir raten, mit einem durchaus optimistischen Blick auf Zukunft lösungsorientiert und konstruktiv gemeinschaftlich zu handeln. Und das heißt auf einer konkreten und individuellen Ebene auch Gemeinschaft zu suchen und sich auch zu engagieren. Also ob es jetzt was Ehrenamtliches sei oder was auch immer, einfach diese Form der gemeinsamen Arbeit und Gestaltung von Zukunft aktiv zu betreiben in allen Aspekten des Lebens, das könnte ich mir vorstellen.
Ja, vielen Dank, ihr beide. Wir sind jetzt schon nach wirklich intensiven Diskussionen am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Und wir haben viel gehört zu Marktforschung, zu Zukunftsforschung, wie das eigentlich genau funktioniert. Wir haben Optadata als ein schönes Beispiel für ein zukunftsgerichtetes Unternehmen gesehen. Und das hoffen natürlich Dirk und ich, dass Optadata gerade in unserer Heimatregion im Ruhrgebiet weiterhin so aktiv und erfolgreich bleibt, wie es in den letzten 50 Jahren agiert hat. Und haben aber auch von Olaf gehört, ja, dass man Startups als Probebohrung auch sehen kann. Und dann insofern an euch beide die Einladung, kommt gerne vorbei. Armin, du warst ja schon mal hier, aber schick auch gerne eure Startup-Experten gerne mal hier in der Villa Antropia vorbei. Wir fangen jetzt mit Batch 6 an und da gibt's wieder um die 25 neue Startups aus ganz Deutschland zu besichtigen. Und wenn wir nochmal Revue passieren lassen, was haben wir eigentlich gehört? Zukunft, du hast es auch gesagt, Olaf, es geht nicht darum, die Zukunft vorherzusagen, ja, also nicht zu sagen, wie werden wir leben, sondern vielleicht auch noch nicht mal zu fragen, wie wollen wir leben, sondern eher zu fragen, wie wollen wir gelebt haben. Frei nach Harald Welzer. Und das würde ich gern so stehen lassen und bedanke mich auch im Namen von Dirk bei euch beiden. Das war sehr, sehr interessant und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und den Zuschauern und Zuhörern natürlich auch.
Ganz, ganz vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.